Heil dir, Hygieia. Als ich durch Zufall, an den ich gar nicht glaube, Ende Januar durch eine Freundin deinen Namen erfuhr, da wusste ich sofort, dass du dich für Februar ankündigst. Als vierte Göttin auf meiner Reise. Ich stürzte mich in die Recherchen. Ich las alles, was ich finden konnte. Ich durchforstete das Internet nach dir, denn du warst mir vollkommen unbekannt. Je mehr ich über dich erfuhr, desto dankbarer wurde ich und desto mehr ging mir ein Licht auf. Und nun, um die Tage von Imbolc, dem keltischen Lichterfest, dessen Überbleibsel wir als Mariä Lichtmess feiern, kann ich endlich von dir erzählen. Und ich danke der Göttin Brigid, deren Fest Imbolc ja eigentlich ist, dass sie rücksichtsvoll beiseite getreten ist, damit ich dir zuhören kann. Hygieia, am Anfang dieser Erzählung steht hauptsächlich eine Frage. Wie kommt es, dass ich noch nie von dir gehört hatte? Bist du doch die Göttin der Gesundheit? Und nicht nur der einfachen Gesundheit, nein, sondern der vorbeugenden Gesundheit. Du bist verwandt mit Asklepios, dem großen europäischen Urvater der Medizin. Viele sagen, du seiest seine Tochter. Andere behaupten, du wärest seine Frau. Was ich sage, darauf komme ich noch an anderer Stelle zu sprechen. Fakt ist jedenfalls, Asklepios steht für die Genesung und Gesundung von einer Krankheit. Damit ist er die prägendste Energie im heutigen Gesundheitswesen, denn natürlich steht er somit auch für all die Mittelchen, Prozeduren und Maßnahmen, die angeblich zur Gesundung notwendig sind und an denen gewisse Instanzen Milliarden verdienen. Aber du, Hygieia, du bist diejenige, die uns auffordert, die notwendigen Schritte zu gehen, um gar nicht erst aus dem gesunden Gleichgewicht herauszufallen, sprich krank zu werden. Ob du mir deshalb gleich so viel bedeutet hast? Weil du für etwas bist, anstatt alle Mittel daran zu setzen, gegen etwas zu sein? Für die Gesunderhaltung, statt gegen die Krankheit? Alt bist du, Hygieia. Deine Wurzeln reichen zurück bis in die Bronzezeit, also ungefähr 2000 Jahre vor Christus. Und deine Spur führt mich ins frühminoische Kreta. Benannt zwar nach dem großen mythischen König Minos, war diese Kultur aber matriarchal geprägt. Und sie ist viel älter und war, zumindest zuerst, mit großer Wahrscheinlichkeit friedfertiger als die Kultur des griechischen Festlandes. Bekannt wurde sie für die Geschichte von Minos Tochter Ariadne, ihrem roten Faden und dem Minotaurus. Eine, wie mir scheint, missverstandene Geschichte, aber die sei an anderer Stelle erzählt. Das Labyrinth aber, welches in Ariadnes Geschichte auch eine Rolle spielt, führt uns direkt zu dir, Hygieia. Zu dir und zu den Schlangen. Die überwiegende Zahl der vielen, vielen Funde von Reliefs, Plastiken, Vasen und Münzen, auf denen du abgebildet bist, zeigen dich mit einer oder mehreren Schlangen. Du fütterst sie aus einer Schale. Die Schlange, wieder eines von diesen Tieren, welches ursprünglich mit dem heiligsten weiblichen Prinzip in Verbindung gebracht wurde, aber heute gehasst und verfemt wird. Dabei stand und steht sie für Weisheit und Intuition, für die göttliche Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Schlange ist Symbol für die Quelle des Lebens und ihr Symbol begleitet die Menschheit nachweislich seit dem Jungpaläolithikum. Sie steht für Erneuerung und Entwicklung. Nicht umsonst häutet sich die Schlange, lässt Altes hinter sich, kommt erneuert zum Vorschein. Sie steht für das ewige Leben. Ist doch klar, dass du mit ihr auftauchst, Hygieia, dass du sie nährst, behütest und dich gern mit ihr umgibst. Denn um Krankheiten vorzubeugen, was braucht es da dringender als Weisheit, Anbindung an die Quelle des Lebens und den Willen, Altes loszulassen in dem Vertrauen, dass das Neue immer kommt. Auf deinen Spuren wandelnd gelange ich, zumindest virtuell, nach Knossos. Knossos war der bedeutendste der großen Paläste auf Kreta. Dort wurde die Schlangengöttin verehrt. Schlangen wurden als Tiere der Göttin in unterirdischen Gängen von Schlangenpriesterinnen liebevoll gepflegt, genährt und gehütet. Interessant scheint mir besonders die Tatsache, dass die Schlangen den Bewohnern von Knossos allem Anschein nach auch dazu dienten, Unheil vorauszusehen. Schlangen, wie andere Tiere auch, wittern lange im Voraus, wenn ein Vulkanausbruch oder ein Erdbeben naht. Und die gab es auf Kreta häufig. Dann flüchten die Schlangen ins Freie. So könnte es auch zu erklären sein, warum sich in den Ruinen von Knossos, soweit man sie freigelegt hat, keine menschlichen Überreste gefunden haben. Keine Knochen, gar nichts. Obwohl der Palast mehrere Male zerstört wurde durch Erdbeben sowie Brände. Wenn die Schlangen das Haus verließen, dann war es wohl ratsam, es ebenso zu verlassen. Welches Tier eignet sich also besser als Symbol für vorbeugende Maßnahmen? In Knossos wurden Figurinen gefunden, die Priesterinnen oder Göttinnen darstellen, mit Schlangensymbolen oder Schlangen. Die berühmteste dieser Figurinen trägt ein Kleid mit sehr enger Taille und vielen aufgenähten Falten. Sie hat einen stilisierten Panther auf dem Kopf. In ihren erhobenen Händen hält sie je eine Schlange und sie ist wunderbar, unerschrocken und selbstbewusst barbusig. Und wie musste ich lachen, Hygieia, als ich bei meiner Suche nach dir ein Foto dieser Figurine fand. Denn eine Kopie dieser Figur steht bei meiner allerliebsten, engsten Herzensschwester auf dem Fensterbrett. Ich schätze, Hygieia, dass dein Erscheinen in der Mythologie wesentlich früher geschah als zu Asklepios Zeiten. Warum? Weil die minoische Kultur der öffentlichen Hygiene offenbar sehr große Bedeutung zumaß. Und ja, natürlich kommt das Wort Hygiene direktement von dir. Die Minoer hatten Aquädukte, die frisches Wasser in die Städte brachten, und Abwasserrohre, die das Schmutzwasser abtransportierten. Es gab öffentliche Bäder und gut belüftete Räume und anscheinend sogar eine Toilette mit Abwassersystem. Es gab also ein Verständnis von vorbeugender Gesundheit in dieser uralten Kultur. Ein umfassendes Verständnis von Hygieia. Auch wenn du wahrscheinlich inkognito unterwegs warst. Als nächstes tauchst du auf in Verbindung mit Aesculap. Asklepios, der berühmte Medizinmann. All dieses Architektendeutsch ist zwar etwas verwirrend zu entziffern, aber es erscheint mir so, als wärest du überall da verehrt worden, wo der Name Asklepios draufsteht. Allen Heiligtümern voran, Epidauros. Eine riesige Kultstätte auf dem Peloponnes, von der Folgendes überliefert ist. Es gab dort diverse Heilverfahren. Besucher unterzogen sich zuerst einer kultischen Reinigung in einem der Brunnen. Eine äußerst hygienische Maßnahme, will mir scheinen. Dann wurde an Apollon geopfert. Des Weiteren legten sich Patienten dann im Tempel zum Schlafen nieder. Ihr Anliegen dabei war es, im Traum durch die Gottheit zu erfahren, welche Heilmethode bei der Behandlung der jeweiligen Beschwerden helfen würde. Es konnten verschiedene Gottheiten sein, die da erschienen, aber in den Asklepios-Tempeln standest du an vorderster Stelle, wenn es darum ging, Informationen zur Gesundung zu erbitten. Die Geschichte, die ich später über dich erzähle, handelt ja auch davon. Aber wie auch immer. Nach dem Schlaf erfolgte dann die frühe Form der Psychotherapie, ein Gespräch mit einem Priester oder einer Priesterin über das anzuwendende Heilverfahren. Die spirituelle Therapieform des Tempelschlafes ist als Ritus übrigens sehr alt und, wie überraschend, als erstes belegt im Zusammenhang mit einer Göttin, nämlich Isis. Aber das war über 4000 Jahre vor Christus bei den Sumerern und ist eine andere Geschichte. In jedem Fall warst du in den Tempeln, die man nach Äskulap benannt hatte, vor allem für die Frauenheilkunde zuständig. Und ich frage mich, Hygieia, wie vielen kinderlosen Frauen du geholfen hast zu empfangen. Und wie vielen Schwangeren du beigestanden hast, wenn Schwierigkeiten auftraten. Deine Statuen jedenfalls, so berichtet die Geschichtsschreibung, waren regelmäßig so bedeckt mit dir geopferten Frauenhaaren, Kleidungs- und Schmuckstücken, dass sie gar nicht mehr zu sehen waren. Ja, Potz und Pestilenz, Hygieia, wie kam es denn nun aber, dass du irgendwann nach Athen übergesiedelt bist? Das kam so. Im Jahre 429 vor unserer Zeitrechnung brach infolge eines Krieges zwischen Athen und Sparta eine Seuche in Athen aus. Die Menschen starben wie die Fliegen. Es muss eine entsetzte und verzweifelte Zeit gewesen sein. Und allem Anschein nach war es in den folgenden Jahren, dass du zusammen mit Asklepios als Helferin nach Athen geholt wurdest. Es wird berichtet, die Pythia, das Orakel von Delphi, habe dich legitimiert und allen deutlich gemacht, dass deine Anbetung unabdingbar für die Überwindung der Seuche sei. Und ab da warst du von Äskulaps Seite nicht mehr wegzudenken. Bilder über Bilder zeigen euch bei der Behandlung, mal als Vater und Tochter, mal ebenbürtig als Paar. Tja, wie ist das denn nun mit dem großen Vater der Medizin und dir? Wenn ich mich heute so umschaue, dann blinzelt mich der sogenannte Äskulap-Stab mit der Schlange ja von jedem deutschen Apothekenschild an. Den Äskulap-Stab, ja, den kennt doch jeder. Wir haben halt alle gelernt, Phallus-Symbole sofort zu erkennen und anzuerkennen. Aber wenn ich genau hinschaue, Hygieia, was sehe ich denn da noch? Richtig, eine Schale. Beim Nachlesen über das rote Apothekenzeichen in Deutschland finde ich Interessantes heraus. Nachdem jahrhundertelang jede Apotheke ihr eigenes Symbol hatte, zum Teil wunderschön gestaltet, mit Fabel oder Heilwesen ausgestattet, suchte man im Zuge der industriellen Gleichschaltung nach einem Symbol für alle. Vor allem, um die Apotheken von den Drogeriemärkten abzuheben. Göttin bewahre, dass man da was verwechselt. Das Rennen machte die Handelsgenossenschaft Deutscher Apotheker, die 1929 allen Apothekern ihre Variante nahelegte. Und tada! Hier erscheinst du, Hygieia. Allerdings mal wieder inkognito. Denn im Protokoll steht, man habe die Äskulap-Schlange samt Schale gewählt. Es gibt viele Interpretationen dieser Schale aus späteren Jahren. Vom Giftkelch, mit dem der arme Apotheker hantieren muss, bis zum Medizingefäß. Aber Schale bleibt Schale. Sie ist das feminine Gegenstück. Der Kessel zum Stab, die Gebärmutter zum Phallusvater, der Kreis, in dem alles beginnt. Die meisten Menschen, die über dich berichten, folgen der Vorstellung, du seiest Äskulaps Tochter. Dann wieder gibt es welche, die hervorheben, dass du doch aber in unzähligen Darstellungen ihm als absolut ebenbürtig oder in der Pose einer Partnerin abgebildet bist. Nur sei eben die Position seiner Ehefrau leider schon besetzt gewesen durch Epione. Es gibt aber noch eine Spur zu deinem Stammbaum. Sie führt ganz weit zurück. Da wirst du nämlich erwähnt als ein Körperteil. Das kam ja bei den alten Griechen häufiger vor. Ständig wird da einer aus einem Knie geboren oder entspringt direkt aus dem Schädel einer Gottheit. Und du? Tja, du bist eine der beiden Brüste der Erdmuttergöttin Rhea Koronis. Die andere Brust ist deine Schwester Panakea, die alles Heilende. Und beide seid ihr die Brüste, gebt lebensspendende Milch und heilsame Mutterkraft. Äskulap übrigens ist der Überlieferung nach ein Sohn von Rhea. Und die Umstände seiner Geburt sind auch sehr abenteuerlich, aber das nur am Rande. Dank dir, Hygieia. Denn durch dich hatte ich eine wunderbare Begegnung mit der österreichischen Malerin Andrea Dechand. Fast 1000 Göttinnen hat sie in über 2 Jahrzehnten erforscht und in Artikeln auf ihrer Seite artedea.net beschrieben. Unzählige von ihnen hat sie in wunderbar kräftigen Bildern gemalt. Ihre Webseite ist eine meiner wichtigsten Quellen für die Göttinnenarbeit. Und dank dir hatte ich plötzlich den Impuls, sie zu kontaktieren und nach dir zu fragen. Andrea hat sich viel Zeit genommen und in einem wunderbaren Gespräch habe ich viel mehr über dich erfahren. Mit ihr sprach ich auch über deine unklaren Verwandtschaftsverhältnisse. Tochter von Asklepios? Ehefrau? Von Anfang an sagte mir meine Nase ja, dass da wahrscheinlich mal wieder ein Schelm ist, der Böses dabei denkt. Und ich fand mich bestätigt, als Andrea trocken meinte, naja, wenn sie eine der Brüste von Äskulaps Mutter ist, dann müsste sie doch rein logischerweise vor Äskulap da gewesen sein, oder? Ach, Hygieia, bist du auch eine von denen, die wählen mussten, sich den herrschenden Mächten zu beugen, die ihre Kraft verhüllten, aber heimlich weiter einsetzten und sich dem patriarchalen Narrativ einverleibten, um sicherzugehen, dass ihre Magie weiter in der Welt bleibt? Ich möcht's fast glauben. Du hast mir noch eine zweite, wundersame Begegnung beschert, Hygieia. Bei meinen Recherchen stieß ich auf ein Video. Die amerikanische Astrologin Martha Hines von Living the One Light erzählt darin von Hygieia, dem Asteroiden. Und je länger ich zuhörte, desto verblüffter wurde ich. Du bist einer von tausenden und abertausenden Gesteinsbrocken, die sich im Hauptgürtel zwischen Mars und Pluto um die Sonne bewegen. Du bist fast kugelförmig und gehörst somit eigentlich sogar schon zu den Zwergplaneten. Du hast 2 Krater, die man Schlange und Kelch nennt. Entdeckt wurdest du 1849 in Italien von einem jungen Forscher, in einer Zeit, als die Menschheit riesige Fortschritte in der medizinischen Entwicklung verzeichnen konnte. Solch ein Zufall. Innerhalb weniger Jahrzehnte konnten die Erreger vieler Krankheiten wie Diphtherie, Tuberkulose, Lepra, Pest und Syphilis gefunden werden, die bis dahin kaum erfolgreich behandelbar waren. Die Sterblichkeit wurde stark reduziert, hauptsächlich aufgrund der Erkenntnisse aus dieser Zeit, was Antisepsis und Sauberkeit anbelangt. Tja, da ist sie wieder, die Hygiene. Aber damit nicht genug. In Marthas Video hörte ich dann noch viel mehr über deine Zauberkraft. Denn, wie es scheint, trittst du oft in Erscheinung in den Horoskopen von Heilern, Pflegern, Medizinern und Psychotherapeuten. Oftmals auch als Aszendent, also mit ganz besonders prägender Wirkung. Ich fand etliche Beispiele von Horoskopen berühmter Menschen, wie zum Beispiel der britischen Krankenschwester Florence Nightingale, die im Krimkrieg Unglaubliches leistete. Durch ihre Forschung und Erkenntnisse gilt sie als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. Oder aber Louis Pasteur, der Begründer der Mikrobiologie. Auch bei Bob Smith, dem Begründer der anonymen Alkoholiker, spielst du eine große Rolle im Horoskop. Und wie sollte es auch anders sein, bei einem Mann, dessen Pionierarbeit für Tausende und Abertausende von Menschen die Inspiration war und es noch ist, die Verantwortung für ihre Gesundheit selbst zu übernehmen. Aber auch Marthas Klienten, die in medizinischen Bereichen arbeiten oder sich als Heilende begreifen, tragen dich, Hygieia, auffallend oft an prominenten Positionen ihres Horoskops. So, und nun kommt der Clou. Denn auch Martha hatte ganz spontan Zeit und Lust und wir haben uns online getroffen. Ich habe zwar nur einen sehr blassen Schimmer von Astrologie, aber ich fühle doch instinktiv, dass die Planeten und damit auch die Asteroiden natürlich große Auswirkungen auf unser Tun und Lassen haben. So, und nun rate mal, Hygieia, wer vor ungefähr 3 Jahren plötzlich und unerwartet verstärkt in Erscheinung getreten ist. Obwohl, dich muss ich ja nicht fragen, du warst ja dabei. Ah, diese verflixten letzten 3 Jahre, Hygieia. Wenn ich daran denke, wenn ich hinspüre in all die Monstrositäten, die da passiert sind, in all das Unrecht, was im Namen der Hygiene, ja, in deinem Namen, fabriziert wurde, wenn auch vielleicht in etlichen Fällen mit dem Wunsch, Gutes zu tun, da wird's mir ganz anders. Versteh mich nicht falsch, du Göttin der Vorbeugung. Ich mag Sauberkeit. Und ich bin sicher, dass ich noch viel zu lernen habe, was echte Prävention angeht, also das liebevolle Nähren und Pflegen meines Körpers, physisch wie mental. Aber wenn ich eines schon gelernt habe über das menschliche Dasein, dann ist es, dass Angst krank macht. Und den Menschen in deinem Namen Angst einzujagen vor sich selbst, voreinander, vor dem unsichtbaren, bösen Dritten und alles klinisch tot zu hygienisieren, das heilt nichts. Das macht nur kaputt und führt definitiv nicht auf direktem Wege zu besserer Gesundheit. Aber wenn ich so darüber nachsinne, dann sehe ich schon, dass es vielleicht gerade die Umwege sind, die zu dir führen. Martha Heinz sprach im Interview darüber, dass du auch dafür stehst, vermeintliches Gift in Medizin zu wandeln. Das Dunkle als Wegbereiter für das Licht zu begreifen. Und dass du dafür stehst, dass die Menschheit sich wieder mehr an den eigenen physischen Körper erinnert. Und es will mir doch so scheinen, Hygieia, dass die letzten 3 Jahre für viele, viele Menschen ein riesiger Booster waren, nämlich dahin, selbst wieder Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, die heilenden Kräfte wieder zu aktivieren, die in unserem heiligen Körper wohnen. Ach, Hygieia, so stoße ich also auch in dir wieder auf diese Eigenschaft der großen Göttin, sich zu verbergen, sich zu verhüllen, aber immer an der Seite der Suchenden zu sein, bis du gefunden wirst, und zwar immer wieder. Tja, du meine nun so geliebte Hygieia, du bist, wie ich in diesen Tagen der Recherche feststellen durfte, nicht so leicht zu begreifen. Ich krieg dich nur schwer zu fassen. Mal heißt du so, dann wirst du bei diesem anderen Namen genannt. Hier verliert sich deine Spur, um anderswo wieder aufzutauchen. Es gibt Firmen, die nach dir benannt sind. Zum großen Teil sind es welche, die Putzkräfte vermitteln oder Reinigungsmittel vertreiben. Es gibt eine Firma für Fitnesstraining, ein Dashboard für Teamleader, was nach dir heißt. Aber auch sogenannte medizinische Produkte sind nach dir benannt. Wie dasjenige, welches eine App bereithält, um den Insulinpegel eines zuckerkranken Menschen automatisch anzupassen. Begründung im Video des strahlend lächelnden Vertreibers: Dafür hat das heutige medizinische Personal einfach keine Zeit. Es ist zu aufwendig, zu langwierig. Wie gut, dass wir dafür jetzt eine App haben. Ach, Hygieia. Aber dann gibt es da eben auch noch deine andere Seite. Dein Erscheinen in deiner ganzen Kraft, mit all deinem Heilpotenzial, die Seite von dir, die unterstützend eingreift. Zum Beispiel in dem Umstand, dass mir plötzlich so viele Türen aufgehen bei der Recherche nach dir. Die Tatsache, dass Martha Heinz, wie sich dann herausstellt, zeitgleich mit mir ein wunderbares Göttinnenprojekt durchführt, indem sie mit einer Astrologin aus Österreich 1 Jahr lang Live-Meetings anbietet. Es ist ein tiefes Eintauchen in die astrologischen Hintergründe von 12 Göttinnen und im April bist du dran. So ein Zufall. Und dass du nun plötzlich an so vielen Stellen für so viele Menschen verstärkt auftauchst, ha, dafür liebe ich dich, Hygieia. Und es erscheint mir so, als wäre das alles sehr bezeichnend für die Sache mit der vorbeugenden Gesundheit. Sie ist schwer zu fassen. Um sie zu erreichen, brauche ich Weisheit. Was schadet mir? Was tut mir gut? Ich brauche Kraft, um das wegzulassen, was meine Gesundheit kaputt macht, was mich ablenkt von mir selbst, Ganz egal, ob es Zucker ist, Kaffee oder Alkohol, Facebook oder Netflix oder Menschen, die mir nicht gut tun. Ich brauche in jedem Fall meinen Willen, um den Süchten nicht mehr nachzugeben. Aber ich brauche auch Selbstliebe, Selbstmitgefühl für die verletzten Anteile, die die Sucht als Ausweg nutzen, damit es nicht so weh tut. Ich brauche Zeit, um mich mit dem zu beschäftigen, was mir gut tut. Warst du es übrigens, Hygieia, die mir den wunderbaren amerikanischen Komiker und Transformationscoach Kyle Cease geschickt hat, der mich dazu inspiriert hat, mir so viel mehr zuzuhören, zu hören auf das, was mein Körper braucht und wegen dem ich jetzt momentan jeden Tag joggen gehe? Ich bitte dich, Hygieia, sei du bei mir, wenn ich Schritt für Schritt meine Körperfrau belebe, entgifte, aufbaue. Hilf du mir, den Tempel, der mein Körper ist, reinzuhalten. Steh du mir bei, wenn ich den ungesunden Verlockungen dieser Welt eine Absage erteile. Eröffne du mir neue Wege der Gesundheit und ermutige mich, sie zu gehen. Hymnos auf Hygieia. Mit dir, Hygieia, du Älteste unter den Seligen, möchte ich wohnen die mir verbleibende Zeit. Stehe mir zur Seite als gütige Freundin. Lachen dem Sterblichen Freuden des Reichtums, Kinderglück? Ward ihm die gottgleiche Macht des Königs zuteil? Winkt ihm die Liebe, die mit Aphrodites heimlichen Netzen wir eifrig zu haschen versuchen? Genießen die Menschen andere Wonnen oder das Aufatmen auch nach lediger Mühsal? Mit dir, Hygieia, Glückselige, kann alles blühen und leuchten im trauten Verein der Chariten. Doch ohne dein Zutun lächelt keinem das Glück. Aryphron. Hoch oben über den Dächern von Athen auf der Akropolis stand ein Mann und schaute in die Ferne aufs Meer. Die Sonne hatte ihren Zenit bereits überschritten und machte sich auf den Weg nach unten, um bald in den Fluten zu versinken. Die lähmende Trägheit der Mittagshitze war vorüber und nun herrschte eine betriebsame Geschäftigkeit auf der Baustelle. Das melodische Klingen von Hammer und Meißel auf Stein war zu hören, das Quietschen und Rattern von Seilwinden und das Singen und Rufen der Arbeiter. Es war Musik in seinen Ohren. Perikles legte die Hand auf den kühlen, strahlend weißen Marmor der Säule neben sich. Sie war perfekt, wie alles, was in den letzten 15 Jahren auf sein Geheiß hier oben errichtet worden war. »Ja, Göttin«, dachte er, »ich habe wahrhaftig mein Bestes getan. Ich habe dir ein gebührendes Andenken geschaffen, wie ich es geschworen habe. Nun fehlen nur noch die Propyläen, die Eingangshallen. Wer sie durchschreitet, soll deine Kraft bereits vom ersten Schritt an spüren, noch bevor er dir gegenübertritt. Und wir werden es schaffen, meine Göttin. Sei gewiss. Seine Gedanken wanderten zu all den Zimmermännern, Steinmetzen, Vorarbeitern, Fuhrleuten und Pferdezüchtern, die er engagiert hatte. Zu den Seil- und Tuchmachern, den Lederarbeitern, den Straßenbauern und Minenarbeitern und natürlich zu den Vergoldern, zu den Weichmachern des Elfenbeins, den Stickern der Altartücher und zu den Malern der Fresken. Wir konnten Aegidios für die Kassettendecke gewinnen, meine Göttin, setzte Perikles sein inneres Gespräch fort. Er ist der Beste seines Fachs und alle Handwerker verehren ihn für seine große Kunst. Der Entwurf, den er mir gezeigt hat, ist wirklich atemberaubend. Er wird dir zum Ruhm gereichen. Oh, du, die du 1000 Namen hast. 1000 Sterne für 1000 Namen, das waren seine Worte. Perikles blickte auf die Stadt unter sich. Sein Blick wanderte über das Stadtviertel Melite, in dem geschäftiges Treiben herrschte. Sklavinnen eilten mit Amphoren voll Wasser von den öffentlichen Brunnen zurück zu ihrer Herrschaft. Hirten trieben Vieh vor sich her. Und auf dem offenen Platz, der Agora, wehten die bunten Baldachine im Wind, während die Händler ihre Waren feilboten. Eine leichte Brise aus Westen wehte ihm den Geruch von unzähligen Küchenfeuern in die Nase und einen Hauch von Salz und Fisch vom Meer. Das Meer. Weit in die Ferne ging Perikles Blick. Dort, weit dort hinten lag es. Sparta. So lange schon lagen Athen und Sparta im Wettstreit. Zwist und Hader, Konkurrenz und Machtgerangel gab es zwischen den Völkern. Zwar herrschte nun seit geraumer Zeit Frieden, aber wie lange noch? Brüchig fühlte er sich an, dieser Frieden. Dünn wie der Schleier einer Hetäre, einer losen Frau. Was, wenn es wieder passiert? Fast schon gegen seinen Willen wanderten Perikles Gedanken in die Vergangenheit. 10 Jahre alt war er gewesen an diesem schrecklichen Tag. An dem Tag, als er von eben diesem Berg aus zusehen musste, wie der Wagen seines Vaters aus der Stadt hinausfuhr. Vom Scherbengericht verurteilt, hatte Xanthippos die Stadt verlassen müssen. Mit tränenüberströmtem Gesicht hatte er seinem Vater nachgesehen, bis der als kleiner Punkt am Horizont verschwand. Und dann hatte seine Mutter ihn am Ärmel vor den Altar der Göttin gezerrt. »Bete, mein Junge«, hatte sie gesagt, »bete, dass dein Vater bald wieder zu uns zurückkehrt.« Mit schmerzverzerrtem Gesicht hatte sie sich vor die Olivenholzstatue der Göttin zu Boden geworfen. Und er hatte gebetet mit einer Inbrunst, dass er glaubte, seine Brust müsse zerspringen. Und er war von da an jeden Tag den Berg hinaufgestiegen, noch vor Sonnenaufgang, und hatte die Göttin angefleht. Dann folgte die erste schreckliche Zeit. Seit ihr Gatte in die Verbannung geschickt worden war, schnitten Agaristes Freundinnen sie. Und auch Perikles sah sich Spott und Hohn ausgesetzt. Einmal hatte ein einstiger Kamerad ihn gar mit Dreck beworfen. Seine Mutter wurde schwermütig, und der junge Perikles wusste nicht ein noch aus, so niedergeschlagen war sie. Doch dann hatte die Göttin das Wunder gewirkt. Als König Xerxes die Stadt anzugreifen drohte, riefen die Athener alle Verbannten wieder nach Hause, und Perikles Vater kehrte zurück. An dem Tag, da er seinen Vater wieder in die Arme geschlossen hatte, abgemagert und unrasiert, war Perikles abends auf die Akropolis geklettert. Am Heiligtum der Göttin hatte er ihr die ewige Treue geschworen und ihr als Opfergaben eine Fiole mit parfümiertem Öl und einen weichen Ziegenkäse zu Füßen gelegt. Seine gesamten Ersparnisse hatte der Junge dafür ausgegeben. Und dann kamen die Perser. Sie brachten Tod und Verderben in die Stadt, und die zweite schreckliche Zeit brach an. Mit Schaudern erinnerte sich der Staatsmann an den Gestank, an das Morden und Plündern, an die Tage und Nächte, die er mit seiner Mutter und ihren Sklavinnen in den Bergen verbracht hatte. Von Weitem hatten sie zusehen müssen, wie die Perser die Stadt in Brand setzten und wie sie das Heiligtum zerstörten. Als die Kämpfe vorüber waren, war von der Olivenholzstatue, die, so berichtete die Sage, einst vom Himmel gefallen war, nichts außer einem Häuflein Asche zwischen den geborstenen Steinquadern übrig. Perikles erinnerte sich noch genau an den Tag, da er im Staub des eingefallenen Tempels kniete. Weinend hatte er mit den Fingern über Steine und Mauerreste gestrichen, hatte Figuren in den Sand gemalt. Er hatte die Trauer der Göttin gespürt, ihre Trauer über das Morden, über den Krieg und die Unrast. Und dann hatte er sich den Staub von den Kleidern geklopft und inmitten der Ruinen einen heiligen Eid geschworen. Ich werde dir einen neuen Tempel bauen. Wie lange es auch dauern mag, ich werde es vollbringen. Und es wird ein Tempel sein, der die Kraft des Friedens und die Kraft der Demokratie kräftigt und festigt. Es wird ein Tempel sein, der dir gerecht wird, meine Göttin. Und er hatte Wort gehalten. 15 Jahre hatte es gedauert. Und sein Aufstieg innerhalb der Polis Athen war eng verknüpft mit seinem tollkühnen Vorhaben. Gerne dachte Perikles an die würdevolle und festliche Weihung der goldenen Statue im Inneren des Tempels. Es war ein Tag gewesen, den man nicht so schnell vergessen würde. Ein Tag der Freude. In seiner Rede hatte er den Bürgern der Stadt versichert: Mit sichtbaren Zeichen entfalten wir unsere Macht in Gegenwart und Zukunft, uns zum Ruhm. Ja, Göttin, dachte er, wir zeigen ihnen unsere Macht, unsere friedvolle Macht. Perikles war sich sicher, sein Vater wäre nicht wenig stolz auf ihn gewesen. Er wandte den Blick nach rechts und blickte den Säulengang entlang in Richtung Parthenon. Dort stand die Statue seines Vaters und schien fast zu lächeln. Die Darstellungen von Kampf und Krieg überall am Tempel behagten Perikles nicht wirklich. Er war sich sicher, dass sie der Göttin nicht entsprachen, all diese gewaltsamen Bilder des Sieges über die Gegner. Aber ich musste doch auch danach streben, das Volk zu erreichen und für meine Ansichten zu gewinnen, führte er seine stumme Unterhaltung mit der Göttin fort. Ich hoffte, ihnen das Umdenken zu erleichtern, wenn sie Vertrautes in dem prachtvollen Werk finden, das ich dir zu Ehren erschaffen habe. Ich hoffe, du kannst es mir vergeben. Wenn es irgendetwas gibt, was ich noch für dich tun soll, dann gib mir ein Zeichen, wenn ich... Plötzlich klang aus dem Inneren der Baustelle lautes Stimmengewirr. Es klang durcheinander, dann aufgebracht, dann waren Wehklagen und wütende Stimmen zu hören. Perikles runzelte die Stirn. Was konnte da geschehen sein? Er wandte sich um und schritt die 4 Stufen hinauf und betrat die Halle. Überall lagen Werkzeuge verstreut, niemand arbeitete mehr und alles schien stillzustehen. Am hinteren Ende des großen Raumes, vor dem Ausgang zur Statue der Athena Promachos, hatte sich eine große Traube aus Arbeitern gebildet. Noch bevor Perikles die Gruppe erreicht hatte, teilte sie sich und Phidias, der Hauptbaumeister, trat hervor, seine Augen schreckgeweitet, eine steile Falte zwischen den dunklen Brauen.
»Chere, Architekton, sei mir gegrüßt, Baumeister«, sagte Perikles. »Was ist vorgefallen?«
»Chere, Despotas, sei gegrüßt, Herr. Ein Unglück ist geschehen. Aegidios...«
»Was ist mit ihm?«
»Er ist gestürzt. Er war gerade dabei, das Blattgold auf die Sterne vorne über der Tür aufzutragen, und da muss er abgerutscht sein.«
Ein lautes Stöhnen unterbrach den Baumeister. Perikles bahnte sich einen Weg durch die Menge und sah den landesweit berühmten Maler am Boden liegen. Er lag eigenartig verkrümmt da und sein Gesicht war schneeweiß, die Augen geschlossen.
Aus einer Wunde an der Schläfe lief ein schmales, rotes Rinnsal auf den staubigen Marmorboden. Ein Schweißfilm stand ihm auf der Stirn und das Stöhnen, welches sich seiner Kehle entrang, klang schauerlich. Perikles ließ sich neben dem Verletzten auf die Knie nieder und legte ihm vorsichtig die Hand auf die Stirn. »Aegidios, mein lieber Freund, kannst du mich hören?« Perikles richtete sich auf. »Schickt nach meinem Leibarzt, sofort! Ihr da, bringt weiche Tücher und eine Bahre, und ihr anderen könnt wieder an die Arbeit gehen. Wir werden uns gut um ihn kümmern.« Zwei der Männer wandten sich zum Ausgang, die anderen rührten sich nicht vom Fleck. »Das ist es ja eben«, klagte Phidias. »Sie weigern sich, weiter zu arbeiten. Ein schlechtes Omen, sagen sie. Sie befürchten, die Göttin wolle uns strafen.« »Ja, Herr«, sagte ein Steinmetz mit schwieligen Händen und einer Lederschürze. »Warum sonst sollte ausgerechnet der beste Künstler unter uns in die Tiefe stürzen? Jeder Mann hier weiß, dass Aegidios unser Talisman ist. Seit er hier arbeitet, geht uns allen alles gut von der Hand. Die Göttin war den Arbeiten wohlgesonnen. Aber nun, keiner von uns wird ein Werkzeug anrühren, bevor er nicht wiederhergestellt ist.« Perikles wurde bleich. Der dunkle Bart stach nun geradezu heftig aus seinem Gesicht. »Ah, ich verstehe. Nun, dann geht nach Hause. Nutzt die Zeit zum Gebet. Stimmt die Göttin gnädig, wir werden sehen, was wir tun können.« Stumm wandten sich die Arbeiter ab und verließen die Baustelle. Später am Abend, als es merklich abgekühlt war und die Zikaden ihr nächtliches Lied angestimmt hatten, saß Perikles mit Phidias auf dem Dach von dessen Haus. Die Nachtluft trug den wunderbaren Duft der Zypressen und die tagsüber aufgeheizten Steine des Hauses gaben eine behagliche Wärme ab. Erschöpft nahm Perikles einen Schluck Wein und ließ seinen Blick über den von Säulen eingerahmten Innenhof schweifen. Dann blickte er hinauf zu den Sternen. »Was tun wir, wenn er stirbt?« Phidias sprach aus, was beide dachten. »Er stirbt nicht«, sagte Perikles bestimmt. »Ich erlaube es nicht.« Ein bitteres Lächeln zuckte um Phidias Mundwinkel. »Wir wissen beide, dass du in dieser Stadt vieles in der Hand hast, aber das hier gehört nicht dazu.« Während der nächsten 3 Tage bemühte man sich Tag und Nacht um Aegidios. Ärzte wuschen seine Wunden mit warmem Wein aus und machten ihm Umschläge mit geheiligten Ölen. Sklaven brachten Schüsseln mit sauberem Wasser und trugen Schmutziges wieder fort. Auf einem Kohlebecken wurden fortwährend Mastix, Lorbeer und andere heilende Substanzen verbrannt. Priester beteten unablässig zu vielen verschiedenen Gottheiten, doch was auch immer sie versuchten, nichts half. Aegidios lag wie betäubt, brabbelte Unverständliches und schrie des Nachts in wirren Albträumen seinen Schmerz gen Himmel. Und währenddessen stand der Bau der Propyläen vollständig still. Mit jedem Tag, der verging, wurde Perikles rastloser. Was, wenn er stirbt? Die Worte seines ersten Baumeisters hallten in seinen Ohren. Am Abend des 3. Tages schließlich machte sich Perikles auf den Weg zum Heiligtum. In einem Lederbeutel trug er Opfergaben und unter dem Arm seine Schlafmatte. 2 Wächter, die er angeheuert hatte, bezogen Stellung am Eingang zur Baustelle. Sie würden die Nacht über niemanden in den Tempel hineinlassen. Seine Schritte knirschten auf dem Kies. Die Öllampe in seiner Hand rauchte, als er den Parthenon umrundete. Der Ruf einer Eule klang durch die Nacht. Sonst war nichts zu hören. Er betrat die Vorhalle. Das Flackern seiner Lampe malte unwirkliche Schatten auf die Wand. Der erste Mann des Staates zog seine Sandalen aus und stellte sie fein säuberlich am Eingang zur Vorhalle ab. Dann atmete er einmal tief ein und wieder aus und öffnete dann die Tür zur Cella, zum Hauptraum. Glatt und dunkel lag die Wasserfläche zu Füßen der riesigen goldenen Statue. Perikles verneigte sich tief und schritt dann rechts um das Becken herum. Er öffnete seinen Beutel und nahm die mitgebrachten Gaben heraus. Eine Fiole mit parfümiertem Öl und ein weicher Ziegenkäse, so wie du es am liebsten hast, sagte er leise. Göttin, verzweifelt komme ich zu dir in dieser Nacht und erbitte deine Hilfe. Nicht für mich, sondern für den geschicktesten unter deinen Arbeitern, einen großen Künstler. Perikles schüttete der Göttin sein Herz aus. Und es war ihm, als spüre er hinter all dem Gold, unter all dem Prunk, die alte, von der Berührung vieler Hände glattgeschliffene Figur aus dunklem Olivenholz. Die Lampe flackerte. Perikles Stimme hallte durch den Raum. Und ihm schien es, als würde die Schlange an der linken Seite der Göttin sich bewegen und ihm aufmerksam zuhören. Nach langem, langem Gebet breitete Perikles seine Matte zu Füßen der Göttin aus und sank darauf nieder. Nicht lange darauf war er tief und fest eingeschlafen, und die Träume begannen. »Phidias, Phidias, ich habe sie gesehen!« Perikles Stimme überschlug sich förmlich, während er an die Tür seines Baumeisters hämmerte. Phidias warf sich ein weißes Tuch über und sah den Sklaven, der ihn fragend musterte, auffordernd an. Dieser öffnete die Tür und Perikles stürzte in die mosaikbesetzte Halle. »Was zum... Die Göttin! Ich habe sie gesehen! Sie ist mir erschienen!« »Wann?« »Heute Nacht.« »Wo?« »Im Tempel. Ich habe genaue Anweisungen von ihr erhalten. Ich kenne jeden Schritt, den wir tun müssen, damit Aegidios gesunden kann.« Und so war es. Peinlich genau achtete Perikles darauf, dass die Ärzte die Anweisungen strikt befolgten. Er überwachte die Reihenfolge der Kräuter, die sie ihm verabreichen mussten, und die Menge. Er berichtete akribisch, an welchen Stellen an Aegidios Kopf Druck ausgeübt werden müsse und für wie lange. Er nannte die heiligen Worte, die die Göttin ihm überbracht hatte und die im stetigen Fluss mehrere Stunden an Aegidios Bett rezitiert werden mussten. Und alle, am allermeisten er selbst, wunderten sich, dass er Wort für Wort alles genau wiedergeben konnte, was die Göttin ihm aufgetragen hatte. Nur wenige Tage später konnte Aegidios zum ersten Mal wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Nicht lange danach stand er das erste Mal auf. Und dann kletterte er wieder selbst oben auf das hölzerne Gerüst und malte die Kassettendecke zu Ehren der Göttin. 1000 Sterne auf blauem Grund. 1000 Sterne für 1000 Namen. Ein Detail aus der Nacht seines Tempelschlafes teilte Perikles allerdings nur mit seinem Baumeister. Die beiden saßen wieder auf dem Dach des Hauses, in dem Phidias mit seiner Familie wohnte. Perikles Augen leuchteten heller als die Sterne, als er berichtete. »Sie trug mir auf, eine Statue zu errichten. Eine Statue für die Propyläen. Und es soll die schönste und feinste Arbeit des ganzen Tempels sein. Keine solch große wie die der Athena Promachos. Nicht Prunk und Pomp sind ihr gefällig, Phidias, stell dir das vor. Eine kleine Statuette soll es sein, am hinteren Ausgang. Wichtig sei nur, so sagte sie, dass sie so lebendig aussehen muss, als sprenge sie gleich von ihrem Sockel. Ich soll sie bei unserem besten Steinmetz in Auftrag geben und du sollst sie vergolden, Phidias. Sie wird auf alle Zeit die Erinnerung daran wachhalten, dass an dieser Stelle ein Wunder geschehen ist. Sie wird erinnern an die Kostbarkeit des menschlichen Lebens und der Gesundheit. Und das soll auch die Inschrift auf dem Sockel zeigen. Und welche Inschrift soll der Sockel tragen? Fragte Phidias. Athena Hygieia.